Welcome back to the next episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Puff.
Hello, Walter.
Guten Morgen, Walter.
Good day. How
Guten
you?
Morgen, Martin. Wie geht es dir?
Well,
gut.
I'm doing good.
Das war eine interessante Woche.
Week.
Yes, stimmt.
Es hat ganz schön gedauert, bis wir wieder hier sein konnten. Aber jetzt sprechen wir nochmal über die Wahl.
Unbedingt.
Dann fange ich mit einem Gebet an. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir uns wieder treffen können, um ein Gespräch zu führen. Herr, wir leben in schwierigen Zeiten, deshalb brauchen wir Unterscheidungsvermögen. Wir bitten dich, dass du das Gespräch segnest und der Heilige Geist Erleuchtung schenkt. Im Namen Jesu. Amen.
Nun, das war eine sehr turbulente Wahl und eine wichtige dazu. Ich erinnere mich, in einer früheren Folge gesagt zu haben, dass es nicht wirklich eine Rolle spielt, wer gewinnt. Wir stellten auch fest, dass die Ansichten von Bidens Lager eher mit der sozialere der römisch-katholischen Kirche übereinstimmen.
Ja.
Was laut der neuesten Enzyklia des Papstes in der Welt nach dessen Willen umgesetzt werden soll. Und dann gibt es natürlich noch die Hoffnung der Propheten da draußen. Und auch die Hoffnung der sogenannten QAnons da draußen, dass der Sumpf doch endlich trockengelegt wird. Es sieht so aus, als ob der Sumpf gewinnt. Und in der Welt da draußen geschehen einige schmerzliche Dinge. Doch was uns betrifft, wir sind nur Beobachter. Wir beobachten und setzen es in einen prophetischen Kontext. Ich finde es spannend, dass wir ja schon länger sagten, dass eine Synthese kommen muss. Man hat die These, eine Antithese und dann muss eine Synthese kommen.
Ja.
Wie bekommt man diese beiden Seiten also zusammen? Die Idee ist, erst einmal beide Seiten so weit auseinanderzubringen, wie nur möglich, indem man einen Konflikt schafft und dann nach Heilung ruft, die eine Synthese fordert. Das bedeutet dann, dass die Agenda ganz links und ganz rechts gestrichen werden müssen und es zu einer Kompromisssituation kommen muss. Bei dieser Wahl ist es noch nicht einmal sicher, ob Biden tatsächlich gewonnen hat. Wahrscheinlich entscheiden das noch Gerichte. Und es ist auch noch nicht sicher, wer den Senat kontrolliert. Momentan ist es noch Kopf an Kopf, wobei die Republikaner zwei Sitze mehr haben als die Demokraten. Aber es könnte sich noch ändern. Es könnte also noch auf ein Patt hinauslaufen. Das Interessante dabei ist, dass sogar wenn Biden letztendlich zum US-Präsident erklärt wird, er selbst hat es ja schon getan,
genau,
bleibt abzuwarten, wie viel Macht er tatsächlich haben wird.
Wenn die Republikaner den Senat dominieren.
Ganz genau. Dann muss er nämlich mit wohlbedachten Kompromissen reagieren und Gesetze erlassen.
Allerdings.
Ist das nicht auch eine Synthese? Das ist dann schon eine Synthese, nicht wahr? Aber man braucht sehr handfeste Argumente auf beiden Seiten und die müssen irgendwie zusammengeführt werden. Schauen wir uns einmal an, was bei dieser Wahl passierte.
In den letzten Folgen haben wir uns vor allem mit den Ideen auf Trumps Seite beschäftigt.
Genau.
Jetzt wollen wir auch etwas auf Bidens Seite schauen,
ja,
um zu sehen, was sie unterstützen wollen.
Wir hatten ja auch die interessante Gegenüberstellung der Philosophien des Nord- und Südkönigs. Und wir sagten, dass beide Seiten Elemente des Nordkönigs und des Südkönigs enthalten, wobei Bidens Lager mehr, ja, Südkönig-Philosophie hat als Nordkönig-Elemente. Aber es könnte noch einen größeren Umschwung geben, vor allem, wenn eine Synthese kommt. Nun, wie weit spielt die Religion in diese Wahl hinein? Sagen wir es gleich vorneweg.
Ganz stark. Geschichtlich war das wohl einzigartig.
Wo es so stark hineinspielt. Sehen wir uns einige Dinge an. Hier haben wir ein Video von Bidens Rede, nachdem er seinen Sieg verkündet hatte. Wir müssen aufpassen, wie wir das formulieren, denn
man kann noch nicht sagen, dass er die Wahl gewonnen hat.
Genau.
Zum jetzigen Stand ist es noch nicht endgültig.
Stimmt. Also sehen wir uns das an.
Die Bibel sagt uns, dass alles seine Zeit hat. Eine Zeit zu bauen, eine Zeit zu ernten, eine Zeit zu säen und eine Zeit zu heilen. Jetzt ist es Zeit, um in Amerika zu heilen. Wir haben eine Gelegenheit, gegen Hoffnungslosigkeit anzukämpfen, um eine Nation in Wohlstand und Zielstrebigkeit aufzubauen. Wir können das tun. Ich weiß, dass wir das tun können. Ich habe viel über diesen Kampf um die Seele Amerikas gesprochen. Wir müssen die Seele Amerikas wiederherstellen. Unsere Nation ist geformt durch den beständigen Kampf unserer besseren Engel mit unseren finsteren Impulsen. Was wir jetzt in diesem Kampf sagen, spielt eine Rolle, dass es nämlich an der Zeit ist, dass unsere besseren Engel siegen. Heute Nacht blickt die ganze Welt auf Amerika und ich denke, Amerika ist ein Lichtfeuer für den gesamten Globus. Wir werden nicht weichen, wir werden nicht durch Machtdemonstrationen führen, sondern durch die Macht unseres Beispiels. Leute, in den letzten Tagen des Wahlkampfes habe ich an ein Lied denken müssen, das mir und meiner Familie, vor allem meinem verstorbenen Sohn Beau, viel bedeutet hat. Es drückt den Glauben aus, der mich aufrecht hält und der, wie ich denke, auch Amerika aufrecht hält. Und auch den Glauben der Tausenden, die 230 Millionen Amerikanern Trost und Zuversicht spendet, der heuer einen geliebten Menschen durch diesen schrecklichen Virus verloren haben. Ich fühle mit ihnen allen. Hoffentlich spendet dieses Lied auch ihnen Trost. Es lautet so. Und er wird dich auf Adlersflügeln emporheben, dich zum Morgenrot tragen, dich wie die Sonne erscheinen lassen und dich in seiner Hand halten. Gemeinsam geben wir uns auf diese Adlersflügeln, um das Werk zu tun, zu dem Gott und die Geschichte uns berufen haben. Mit ganzem Herzen und fleißigen Händen, mit Glauben an Amerika und an den anderen, mit Liebe zum Land und einem Durst nach Gerechtigkeit. Lasst uns doch die Nation sein, die wir sein können. Eine vereinte Nation, eine gestärkte Nation, eine geheilte Nation. Meine Damen und Herren, in den Vereinigten Staaten gab es noch nie etwas, was wir nicht erfolgreich geschafft haben, wenn wir es versucht haben. Vergesst nicht, was mein Großvater, mein Opa immer sagte, wenn ich als Kind sein Haus in Scranton verließ. Joey, halte fest am Glauben. Und als unsere Großmutter noch lebte, rief sie, nein, Joey, verbreite ihn. Verbreitet den Glauben. Gott liebt euch alle. Möge Gott Amerika segnen und möge Gott unsere Kirchen schützen. Danke, 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 danke.
Mein Freund, sag mir, war das eine politische Rede oder eine religiöse Rede?
Das war ganz schön religiös.
Er begann mit Gott, sprach über die Verbreitung des Glaubens und sprach auch über die Kirche.
Es hörte mit Gott schütze unsere Kirche auf.
Welche Kirche?
Nun, er ist Katholik. Also liegt es wohl auf der Hand.
Da muss man nicht groß raten, oder? Aber ganz abgesehen davon war es eine religiöse Rede. Ja, da kam das Nordkönig-Element durch.
Genau.
Noch ist es ja strittig, ob er Präsident wird. Aber wenn er es wird, dann ist das eine sehr interessante Einführung. Es gibt einiges, was anscheinend Unruhe stiftet. Sogar Demokraten haben ihre Bedenken angemeldet. Vielleicht sollten wir uns einen oder zwei davon anhören, um dann zu versuchen, das alles zusammenzufügen. Dieses Video befasst sich mit Unregelmäßigkeiten, die wohl zum Vorschein kommen. Das ist Vernon Jones, ein Demokrat, der darüber spricht. Hören wir einmal rein, was er zu sagen hat.
Lassen Sie es mich ernst und offen sagen. Da wird uns ein Bär aufgebunden. Da stinkt's. Es stinkt nach Betrug, nach Mangel an Transparenz, nach Verantwortungslosigkeit. Es stinkt bei denen, die über sich sagen, dass sie faire Wahlen wollen. Es stinkt wegen ihrer Abwesenheit. Wo ist der freie Kampf, wenn man für die Rechte der Menschen aufsteht, dass jeder das Recht hat zu wählen und jede Stimme gezählt wird, dass jede legale Stimme gezählt wird? Wo ist der faire Kampf? Ich sage euch, wie die faire Clique aussieht. Wenn nämlich ihr Mann die Wahl stiehlt, dann ist das für sie fair. Als Mitglied der Generalversammlung von Georgia seit 12 Jahren sehe ich es als meine Pflicht an, für jeden aus Georgia zu sprechen, wenn seine Stimme nicht gezählt wird, wenn seine Stimme nicht richtig gezählt wird. Und wenn hier alle möglichen Unregelmäßigkeiten stattfinden, das mag ich an Donald Trump, dann er reist mit einem Satz Zwillingen. Einer heißt Zuverlässigkeit und der andere Transparenz. Das mag ich an ihm. Ich hatte schon Demokraten und Republikaner, Weiße und Schwarze, die den ganzen Bundesstaat Georgia durchzogen haben, sogar die ganze Nation. Die sagen, was geht da vor in Georgia? Vernon, ich stimme wohl nicht mit deinem Kandidaten überein, aber wenn sie dir deine Stimme wegnehmen, nehmen sie meine Stimme weg. Das ist der amerikanische Geist. Wenn ich mir ansehe, was da geschieht, dann ist das eine Schande und es ist erbärmlich.
Was hältst du davon?
Interessant, um es vorsichtig auszudrücken. Es zeigt, dass sogar aus Bidens Lager einige denken, dass etwas falsch läuft.
Dass etwas faul ist, ein Bär aufgebunden wird. Wie dem auch sein mag, ob es wirklich so ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Wie es ausgeht, ist entscheidend. Und wenn man glaubt, was ich glaube, dass nämlich Gott letztendlich die Kontrolle hat, ob es jetzt fair ist oder unfair ist, es ist immer noch so, dass Gott es zulässt, nicht wahr?
Allerdings, und die Prophetie
wird sich erfüllen, unabhängig davon, ob es fair ist oder nicht. Das müssen wir nicht beurteilen. Hier ist ein Artikel von Fox News, der schreibt, Fauci sagte, Trump fordert die Probleme heraus mit seinen möglichen Superspreader-Kampagnen, schweigt aber zu Bidens Feiern. Wir haben ja in der Vergangenheit schon eine Menge zu Fauci gesagt, auch zur Beziehung von Trump und Fauci. Ob das nun Teil der hegelischen Dialektik ist oder nicht, spielt auch keine Rolle. Einige werden sagen, dass wir hier über Verschwörungstheorien sprechen. Sie mögen sich amüsieren, aber wir sprechen hier über Nachrichten.
Genau.
Wir betrachten uns, was die Nachrichten so zu sagen haben. Aber es ist schon interessant, dass Fauci Partei für Bidens Lager zu ergreifen scheint.
Ja, es ist ziemlich still, wenn es Bidens Lager betrifft. Und ziemlich laut, wenn es um Trumps Lager geht.
Aber wir wissen, dass die, die durch jesuitische Philosophie beeinflusst oder selbst Jesuiten sind, schnell die Seiten wechseln können, weil für sie nur eine Seite wichtig ist, nämlich die, der sie dienen. Er schweigt, was die Feiern für Biden angeht, auch ohne Masken. Während er sich lautstark über die anderen Feiern äußert. Es gab einige Anzeichen, dass Biden es von vornherein deutlich klarstellen wollte, dass der ganzen Thematik ein tief religiöses Element innewohnt.
Er legt viel Wert darauf, wie die Religion seine Sicht der Dinge beeinflusst.
Er stellte sicher, dass die Medien wussten, dass er an einer Handlung teilnahm, die seinen römisch-katholischen Glauben widerspiegelt. Wenn er Präsident wird, ist er erst der zweite römisch-katholische Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der erste wurde, wie wir schon besprochen haben, ermordet, nämlich Kennedy. Viele, viele Quellen sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass die Jesuiten sogar darin verwickelt waren. Aber das bewegt sich jetzt natürlich alles im Bereich Verschwörung, also belassen wir es dabei. Doch er hielt diese berühmte Rede über die Trennung von Staat und Kirche. Und es gab Menschen, die sich darüber sehr aufregten. Und es gab schon Kandidaten bei früheren Präsidentschaftswahlen, die frei heraus sagten, dass sie sich bei Kennedys Rede fast übergeben hätten.
Allerdings.
Und das waren auch Präsidentschaftskandidaten für die Vereinigten Staaten. Ich frage mich, was Joe Biden sagen würde, ob er die gleiche Stellung beziehen würde. Ich bezweifle es. Ich denke, dass wir darüber prophetisch schon zu weit Richtung Ende sind. Erinnern wir uns, die Könige der Welt werden ihre Macht dem Tier geben. Jeder muss wissen, wer das Tier ist. Er ist ein Teil dieses Tieres. Er ist ein Mitglied des religiösen Systems dieses Tieres. Schauen wir uns nun dieses kurze Video an, was wir da herausholen können.
An seinem ersten Tag als gewählter Präsident tat Präsident Biden, was für ihn das Herzstück seines Lebens bildet. Eine Messe in der Kirche, wo seine erste Frau, seine Tochter und sein Sohn begraben sind. Wie die Amerikaner wissen, leitet sein religiöser Glaube ihren nächsten Präsidenten. Auf einer Bühne in seiner Heimatstadt Wilmington sah eine ganze Nation zu, wie er und seine zukünftige Vizepräsidentin sich als Amerikas Zukunft präsentierten. Die Trennung heilen bedeutet auch für die da zu sein, die den Mann gewählt haben, den er besiegte. Die Wahl von Kamala Harris ins Weiße Haus, einer Frau, einer farbigen Frau, ist ein Novum, aber für dieses Land sehr bedeutungsvoll.
Auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein mag, werde ich nicht die Letzte sein. Denn jedes kleine Mädchen, das heute Abend zusieht, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist.
Das ganze Land hörte zu. Nicht nur auf den Straßen vor dem Weißen Haus feierten die, die das Ende der Trump-Ära herbeisehnten, des gegenwärtigen Präsidenten, der wieder einen Golfplatz ansteuert und am Sonntagmorgen wieder eifrig getweetet hat. Dort wirft er weiterhin Wahlbetrug vor, während er wenig Beweise vorbringen kann. Twitter fügt immer noch Warnungen an. Wahrscheinlich wird es vor Gericht enden. Republikaner, die keine Trump-Anhänger sind, erwarten nicht, dass er friedlich ausscheidet. Wir werden in den verbleibenden Tagen seine Präsidentschaft, Präsident Trump oder sein Wesen nicht verändern. Ich glaube nicht, dass ich ihm Ratschläge geben werde, was er tun soll. Er wird jetzt das Gleiche wie sonst auch tun, was niemanden überraschen dürfte. Doch Joe Biden wartet nicht auf Donald Trump. Sein Stab hat schon eine neue Website eingerichtet. Das Übergangsteam arbeitet und morgen werden sie ihren eigenen Coronavirus-Arbeitskreis vorstellen. Joe Biden weiß, dass die Ferien vorbei sind und das Land sich in einer Krise befindet. Joe Biden hat seine Unterstützer gedrängt, doch den Glauben zu bewahren. Welchen Herausforderungen er sich auch diesbezüglich seiner Legitimierung stellen muss, hat er doch sein eigentliches politisches Ziel erreicht und die harte Arbeit fängt jetzt erst an.
Einen Punkt sollten wir zuerst bedenken. Er möchte, dass die Nation von seinem Glauben weiß.
Ja.
Er hält damit nicht hinter dem Berg. Ganz anders, als es Kennedy getan hatte. John F. Kennedy machte deutlich, dass kein Katholik dem Präsidenten diktieren würde, was er tun sollte. Und dass auch kein protestantischer Prälat dem Präsidenten diktieren würde, was er tun sollte. Es wird eine vollständige Trennung geben. Nun, Donald Trump machte die Vorarbeit für die Fusion. Er schaffte das Johnson-Amendment ab. Er unternahm viel, um der Stimme des Klerus ganz vorn Gehör zu verschaffen.
Ja, dieser ganze religiöse Beraterstab, den er sich zulegte.
Fast ist man versucht zu sagen, dass den Königen der Erde der Weg bereitet wurde, ihre Macht dem Tier zu geben. Oder nicht?
Doch.
Da ist ein großer Unterschied zu sehen. Und er scheint Unterstützung zu bekommen. Romney scheint ihn zu befürworten und erfreut darüber zu sein, dass die vorherige Ära zu Ende geht. Spekulativ könnte man sagen, dass These und Antithese sehr gut funktionieren.
Ja.
Funktioniert doch sehr gut. Wenn er das in der Zukunft umkehren würde, wäre das sehr interessant. Warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Nun, Donald Trump hatte eine sehr breite Unterstützung bei den Evangelikalen. Und dann zu Ende seiner Präsidentschaft wendete sich das. Man schwenkte zu Biden hinüber. Der Guardian berichtet schon am 9. Oktober, also schon vor der Wahl. Religiöse Führer befürworten Biden, indem sie die nachlassende Unterstützung Trumps durch Evangelikale bestätigen. Schon vor der Wahl gab es diesen Umschwung der Anhänger. Weg von dem einen und hin zu dem anderen. Mehr als 1600 religiöse Führer in der USA haben öffentlich Joe Biden unterstützt, den Kandidaten der Demokraten für die Präsidentschaftswahl im nächsten Monat. Nun, das ist jetzt Geschichte. Wie steht es um die römisch-katholische Kirche selbst? Wir dürfen nicht vergessen, dass Trump eine enorme Unterstützung vom konservativen Teil der römisch-katholischen Kirche hatte, aber nicht von den Liberalen. Wobei dieser liberale Bereich schon Teil des Sumpfes genannt wurde.
Ja, Wegeno nannte sie so.
Dazu kommen wir noch. Wir müssen uns das ganze prophetische Bild ansehen und sich immer eines vergegenwärtigen. These und Antithese und Synthese. Die Welt muss der Synthese folgen. Offenbarung 13 sagt uns, dass dieses zweite Tier von Offenbarung 13 die Vereinigten Staaten sind, den Weg bereitet, damit die Welt das Mahlzeichen des Tieres annimmt. Biden stellt das klar heraus, dass er und die Vereinigten Staaten der Welt wieder ein Beispiel geben wollen, dem diese folgen sollen.
Was tat er an seinem ersten Tag?
Nun, er ging in die Kirche und ließ es verbreiten, dass er an der Messe teilnimmt. Er möchte, dass jeder sieht, dass er ein Katholik ist, und er hielt niemals eine Rede über die Trennung von Staat und Kirche.
Sie wollen es Trump ankreiden, dass er am Sonntag Golf spielen geht.
So ist es. Mich würde interessieren, was er für Ansichten hat. Glücklicherweise sind sie sehr entgegenkommend. Sie machen kein Hehl aus ihren Ansichten. Das macht es noch interessanter. Machen wir also weiter. Diese Aussage ist auch interessant. Diese rekordverdächtige Gruppe von Befürwortern zeigt, dass Präsident Trumps Mangel an Freundlichkeit und Anstand Glaubensgemeinschaften beflügelt und ihm seine Wahl kosten wird, sagt Doug Paget. Vorsitzender der christlichen Wahlhilfeorganisation. Vote Common Good. Das ist doch interessant, oder? Die Spenden sammelt. Dann gab es eine evangelikale Gruppe von Abtreibungsgegnern für Biden, obwohl sie nicht mit Bidens Standpunkt zur Abtreibung übereinstimmen. Aber sie mögen diese Offenheit. Letzten Monat unterzeichneten mehr als 150 katholische Theologen, Aktivisten und Nonnen einen offenen Brief an katholische Wähler, der sie dazu drängte, Trump die Stirn zu bieten. Es hieß darin, er verhöhnt wichtige Werte im Herzen der katholischen Soziallehre. Die Soziallehre wird zu einem äußerst wichtigen Thema. Nicht der Gehorsam Gott gegenüber, sondern Gehorsam gegen die römisch-katholische Soziallehre. Darüber hatten wir schon eine ganze Folge, über Rerum Novarum und all diese Enzyklien. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass so viele sogenannte Propheten in evangelikalen Kreisen so überzeugt davon waren, dass Trump gewinnen würde.
Ja, darüber haben wir auch einige Videos gezeigt.
Und sie hoffen, dass es immer noch geschehen wird. Sie sagen, dass alles Betrug ist und es immer noch stattfinden wird und er gewinnen wird. Aber wenn er nicht gewinnt, sagt das viel über diese Propheten aus. Denn die Bibel stellt ganz klar, wenn das Wort eines Propheten nicht eintrifft, dann soll man sich nicht vor ihm fürchten, nicht wahr?
Korrekt.
Betrachten wir einmal, was einige von denjenigen sagen, die so überzeugt waren und sogar in Zungen gesprochen haben, um sicherzustellen, dass es geschehen würde. Was sagen sie nun dazu?
Mit Sicherheit tut Gott der Herr nichts, gar nichts, ohne seine Absicht, seinen Dienern den Propheten zu offenbaren. Und ich habe Prophet für Prophet interviewt, denen ich vertraue, die ohne zu zögern gesagt haben, dass Donald Trump zwei Amtszeiten haben wird. Präsident Trump wird gewinnen. Und nun, so wie Gott mich gemacht hat, wenn ich ein Wort von Gott höre, dann bringt mich niemand davon weg. Wenn ich mein Wort für mich höre, dann wäre ich noch unsicherer. Aber wenn ich Gottes Wort höre, dann kann mir das keiner ausreden. Es sind nicht nur Propheten, die sagen, dass er eine zweite Amtszeit haben wird, Sid. Es gibt auch Experten, die das sagen. Leute, die zuverlässige Erfolgsbilanzen haben, die sagen, schau, ihr müsst verstehen, was hier passiert. Es ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht entschieden. Meine Damen und Herren, wir sind gerade noch einmal davongekommen. Der Plan der Demokraten, der Plan der Technokraten, der Plan der liberalen Medien war, das amerikanische System zu entfernen und durch ein anderes zu ersetzen. Dieses Monster wäre noch da, auch wenn es durch einen Sieg Trumps noch im Untergrund gehalten wäre. Diese erzwungene Gerichtsverhandlung wird eine Untersuchung auslösen, die eine unglaubliche, unvorstellbare Korruption aufdecken wird. Das ist ein Moment der göttlichen Gnadenfrist für die USA. Ich denke, dass wir das später verstehen werden. Sid, am Tag der Wahl wachte ich auf und der Heilige Geist sagte zu mir, heute Abend wird etwas geschehen, aber du bist noch nicht bereit dafür. Ich fragte, Herr, was ist das? Es wird nicht so ausgehen, wie du denkst. Wenn du es siehst, lass dich nicht erschüttern, denn es wird eine Überraschung sein. Für mich ist es jetzt ein Teil dieser Überraschung, dass wir eine Ebene von Korruption aufgedeckt haben, die das übersteigt, was wir uns vorstellen können. Vielleicht einer der klügsten Propheten, die ich kenne, ruft mich immer wieder an und sagt mir, ich höre fortwährend nur ein Wort über Präsident Trump. Und das Wort, das Gott mir immer wieder sagt, ist verteidigt. Verteidigt! Wenn ich das sage, begeistert es mich jedes Mal, Mario. Und dazu kommt ja noch, wenn man sich Gott betrachtet, er fügt ja die Steinchen zusammen. Schau, Amy Coney Barrett war im Jahr 2000 eine der führenden Anwältinnen von Florida. Ha! Das wusste ich nicht, dass sie dort war. Doch, sie war in Florida. Das war eine ihrer Fälle. Sie hat von Wahlbetrug viel Ahnung. Und sie ist mit Hängen und Würgen am obersten Bundesgerichtshof. Das ist ein Monsterfilm, meine Damen und Herren. Wir werden sehen, wie die Herrlichkeit Gottes auf die USA fallen wird. Daran zweifle ich nicht.
Well,
nun, die Propheten haben ihre Prophezeiungen immer noch nicht aufgegeben, nicht wahr? Und sie erwarten große Umbrüche. Nun, ich weiß nicht, ob diese Propheten unbedingt Prophetie verstehen und das, was der Herr uns im Buch Offenbarung gesagt hat und worauf wir zusteuern. Wir steuern auf eine Zeit der Trübsal zu, wie sie noch nie gewesen ist. Nun, irgendwie muss es eine Möglichkeit geben, sogar auf der Seite des Feindes, ich rede vom Feind Gottes, um die Menschheit auf diesen gewaltigen Umbruch vorzubereiten, der die Gesellschaft treffen wird. Man braucht ja eine Erklärung. Die Leute werden sagen, warum geschieht das? Warum treffen uns alle diese Schicksalsschläge? Und schließlich werden sie sagen, warum all diese Plagen fallen? Denn sie sind so überzeugt, dass sie richtig liegen. Gibt es also einen Plan in einem größeren Plan, um ein System aufzurichten, das letztendlich das Mahlzeichen des Tieres aufzwingen wird, während gleichzeitig der Same für kommende Katastrophen gelegt wird, um damit auch eine Erklärung für die Katastrophen zu geben, die über die Erde kommen werden?
Mit Sicherheit.
Wir haben das ja schon bei vielen Propheten gesehen, auch ohne diese Prophezeiung. Ob sie jetzt eintrifft oder nicht, das ist irrelevant, dass sie falsch lagen. Sie sagten, das wird zu diesem Datum passieren und es passierte nichts. Das wird dann geschehen und nichts geschah. Wir wissen schon, dass sie falsch sind. Sie müssen noch nicht einmal beweisen. Aber sogar wenn sie diesbezüglich recht hätten, dann liegen sie immer noch falsch, was das große Prophetie-Szenario betrifft. Das ist der andere Aspekt. Lass uns das Bild skizzieren. Hier ist der neu gewählte Präsident, der ganz offen sagt, was seine religiöse Ansicht ist. Und er will seine religiösen Ansichten in seine Politik integrieren, was das Gegenteil von dem ist, was John F. Kennedy tat. Und dann gibt es Leute, die sagen, nein, das ist der Schattenstaat, das ist Abfall, das ist Liberalismus, das ist...
Das Monster.
Ja, das Monster.
Das ganze Gebilde.
Davon reden sie.
Dass alles ans Licht kommen wird, was für eine Verschwörung dahinter steckt.
Perversionen. Es gibt so viele Geschichten da draußen. Nichts davon sollte uns ablenken. Wir wollen uns nur das prophetische Szenario ansehen. Nur das interessiert uns. Sid Roth war nicht der Einzige, der einen Sieg Trumps vorhergesehen hatte. Es gibt noch andere. Es gibt ein interessantes Gespräch bei CBN News, wo sich auch einige Leute darüber unterhalten. Sehen wir uns das auch noch an, um das Bild abzurunden.
Trump wird Präsident werden, egal was Sie hören. Die Autorin und Prophetin Kat Kerr sagte Elijah List-Gründer Steve Schultz, dass die Propheten nicht falsch lagen. Sie sagte, dass Gott Korruption und das Böse aufdecken wird. Sie sagte, es werde eine große Enthüllung geben. Es wird mit einem Telefonanruf anfangen und ich sage Ihnen, dass Sie schockiert sein werden, was dabei alles aufgedeckt wird. Doch Trump wird gewinnen. Er wird Präsident der Vereinigten Staaten werden. Er wird für 4 weitere Jahre dieses Amt innehaben und in diesem Land wird Gottes Plan walten. Kerr ist nicht allein. Prophet Jeremiah Johnson glaubt, dass bevor Trump zum Präsidenten erklärt wird, Joe Biden sich vorschnell zum nächsten Präsidenten der USA erklärt. Johnson schrieb seinen Followern, Zitat, entweder hat Gott einen Lügengeist in den Mund zahlreicher vertrauenswürdiger prophetischer Stimmen in Amerika gefüllt oder Donald J. Trump hat die Präsidentschaft wirklich gewonnen und wir werden gerade Zeuge, wie sich ein teuflischer und böser Plan entfaltet, um die Wahl zu stehlen. Um 4.30 Uhr sagte der Herr mir, dass ich eurem Präsidenten einen zweiten Sieg geben werde. Erst vor ein paar Wochen sprach die Pastorin Dennis Goulet diese Worte über Präsident Trump, als er die internationale Kirche von Las Vegas besuchte. Sie fiel in den Chor anderer prophetischen Stimmen ein, die glauben, dass Gott ihnen den Sieg Trumps vorhersagte, einschließlich CBNs Pat Robertson.
Ich sage, ohne Frage wird Trump die Wahl gewinnen.
Der christliche Gebetsleiter Lou Engel sagt, es ist nicht an der Zeit zu verzweifeln, sondern die Kirche soll eher wie Esther beten und Korruption und Wahlbetrug wird aufgedeckt werden.
Bloßgestellt, genau das geschah mit Haman. Ein 3-tages Esther-Fasten und dann wird eine Szene dargestellt, in der Esther buchstäblich Haman bloßstellt und ein plötzlicher Umschwung tritt ein.
Im Buch Amos, Kapitel 3, Vers 7 heißt es, dass Gott nichts tut, ohne dass er seine Pläne seinen Dienern, den Propheten, offenbart. Und diese prophetischen Stimmen sagen, das ist noch nicht vorbei.
Nun, was sagst du dazu?
Es scheint noch nicht vorbei zu sein.
Das ist die interessanteste Wahl, die wir je in unserem Leben beobachtet haben.
Allerdings.
Also zumindest was mich betrifft und mein Leben dauert schon etwas länger als deins.
Nun, das wirkt gar nicht wie eine Wahl, sondern wie was Biblisches.
Ja, irgendwie biblisch und auch wie Theater. Sehr spannend. Aber dennoch steuern wir auf einen Plan zu. Das war nur die evangelikale Seite. Wie geht es den konservativen Katholiken damit?
Genauso.
Und den liberalen Katholiken?
Die sind auf beiden Seiten.
Ja, auf beiden Seiten. Schauen wir uns nun die liberalen Katholiken an. Hier ist eine Aussage von Erzbischof Joseph Gomez von Los Angeles und Präsident der katholischen US-Bischofskonferenz. Das ist also ein hochrangiger Mann und er hatte das zu sagen. Wir danken Gott für die Segnungen der Freiheit. Das amerikanische Volk hat in dieser Wahl gesprochen. Jetzt ist es für unsere Führer an der Zeit, in einem Geist nationaler Einheit zusammenzukommen und sich selbst dem Dialog und dem Kompromiss für das Gemeinwohl zu verpflichten.
Gut.
Wonach klingt das denn?
Synthese.
Das klingt wie eine Synthese für das Gemeinwohl.
Kompromiss für das Gemeinwohl.
Man könnte fast hinzufügen, es ist an der Zeit für die Synthese.
Ja.
Definitiv. Lesen wir weiter. Wir bitten die gesegnete Jungfrau Maria. Übrigens, wo befindet sich die gesegnete Jungfrau Maria?
Nun, sie schläft im Grab.
Ja, sie schläft im Grab. Wen bitten Sie denn? Aber belassen wir es dabei. Wir bitten die gesegnete Jungfrau Maria, Patronin dieser großen Nation, für uns zu vermitteln. Möge sie uns helfen, dass wir zusammenarbeiten, um die wunderschöne Vision zu erfüllen, die Amerikas Missionare und Gründer hatten. Eine Nation unter Gott, wo die Heiligkeit jedes menschlichen Lebens verteidigt wird und Religions- und Gewissensfreiheit garantiert werden. Darin steckt eine Aussage gegen Abtreibung. Und die Synthese wird deren Annahme erfordern.
Richtig.
Das ist eine öffentlich getroffene Aussage und sie beinhaltet einige sehr katholische Elemente. Wie passen das Lager Bidens und der Vatikan zusammen? Passen sie besser zusammen als Trump und der Vatikan?
Ja.
Natürlich. Obwohl wir gesehen haben, dass der Großteil der Regierung aus Trumps Lager römisch-katholisch waren. Es gibt nur eine Erklärung dafür, nämlich These, Antithese und Synthese.
Und auch, dass der Nordkönig und der Südkönig am gleichen Tisch sitzen.
Ganz genau. Schauen wir uns noch ein paar weitere Themen an. Papst Franziskus, das stammt vom März 2016. Wir haben es mit hineingenommen, weil Biden sich darauf beziehen wird. Es heißt hier, Papst Franziskus ist das beliebteste Staatsoberhaupt der Welt. Nach einer neuen Meinungsumfrage ist Papst Franziskus beliebter als jeder andere internationale Regierungschef. Was seine Popularität angeht, gab die Umfrage ihm 11 Punkte Vorsprung vor seinen stärksten Rivalen Präsident Barack Obama. Das war unter Biden.
Obama.
Ja, Obamas Truppe, wovon Biden ein Teil war. Hier ist ein Interview, das Joe Biden mit Jesuiten führte. Wir sprechen gerne über solche Verbindungen. Das ist übrigens keine Verschwörungstheorie, sondern das sind Nachrichten.
Genau.
Auch die uns nicht mögen, werden sich die Nachrichten ansehen müssen und können nicht gleich ins Verschwörungshorn blasen.
Hundertprozentig. Nicht wir sagen das, sondern sie selbst sagen es.
Genau, sie selbst. Also sehen wir es uns an.
Herr Vizepräsident, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich bin geschmeichelt, eingeladen zu sein, Vater. Mindestens zwei Ihrer Vorgänger im Amt als Vizepräsidenten, John Adams und Thomas Jefferson, nun unter Historikern, ist es kein Geheimnis, dass beide keine großen Freunde der Jesuiten waren. Vor nur 50 Jahren gab es in diesem Land eine Debatte, ob ein Katholik überhaupt als Präsident gewählt werden kann oder als Präsident gewählt werden soll. Erst in den 1980ern haben wir diplomatische Beziehungen zwischen der USA und dem Vatikan aufgenommen. Und nun kommt dieser Papst, um vor dem gesamten Kongress zu sprechen. Was sagt das über unser Land aus? Sehen Sie, Vater, ich denke, das zeigt, welche Reise dieses Land historisch gemacht hat. Wenn man darüber nachdenkt, ging es immer in Richtung Inklusivität. Es ging immer in Richtung Annahme, immer in Richtung der Ausdehnung von Rechten und der Anerkennung von Unterschieden. Ich glaube, ob es sich um die Bürgerrechtsbewegung oder die Haltung der katholischen Kirche gegenüber oder den Mehrheiten gegenüber handelt, es ist ein konstanter Fortschritt. Ich denke, das macht Amerika zu diesem einzigartigen Land in der Welt. Es geht um Politik, um diese Vorstellung, dass alles möglich ist, und es geht um Fortschritt. Nun, ich denke, das klingt vielleicht zu reflexhaft, dass ich stolz bin. Aber das macht uns aus. Nun, schauen Sie mal, Vater. In nicht allzu ferner Zukunft werden wir mit kaukasisch-europäischen Vorfahren in den Vereinigten Staaten von Amerika in der völligen Minderheit sein. Das spiegelt wieder, wer wir sind. Das ist so, und das ist keine wirkliche Überraschung. Das wird nicht nur das Gesicht des Landes verändern, sondern auch das Gesicht der Kirche dieses Landes. Ja, es wird das Gesicht der Kirche verändern. Und übrigens, Sie und ich, wir wissen beide, ich sollte Sie nicht interviewen. Aber nun, es gibt da wirklich Differenzen innerhalb der Kirche, was den Umgangston und die Richtung angeht und auch, wie weit wir unsere Hände ausstrecken sollten. Was ich wirklich an diesem Papst liebe, ich konnte ihn bei seiner Amtseinführung treffen. Ich dachte immer, es ist eine Einsetzung, aber es ist eine Amtseinführung. Und ich durfte dort die Vereinigten Staaten von Amerika vertreten. Meine Schwester war auch dabei und saß beim Altar. Und wie Sie wissen, Vater, man reiht sich in der Basilika nach dem Alphabet auf. Und der Heilige Vater steht am Fuß des Altars und begrüßt jedes Staatsoberhaupt oder den Vertreter dieses Staatsoberhauptes. Die Vereinigten Staaten waren ziemlich am Schluss dran und so ging ich nach vorne. Da war dieser wunderbare irische Monsignor, der sich zu mir gesetzt und mich lang interviewt hatte. Das und auch das Gespräch, das ich nur wenige Monate vorher mit Papst Benedikt hatte. Nun, er drehte sich um und sagte, oh, Herr Vizepräsident. Und er sagte, Heiliger Vater, und der Papst streckte seine Hand so aus, und ergriff meine Hand und sagte, ich weiß, Herr Vizepräsident, dass Sie hier immer willkommen sind. Das war die Botschaft, die er in die Welt hinaussandte. Und das ist auch der Umgangston, den er überall anschlägt. Ganz genau. Deshalb ist er heutzutage auch die beliebteste Person in der Welt. Und das nicht nur in katholischen Ländern. Das geht über die Grenzen hinweg. Nun, für mich ist er die Verkörperung der katholischen Soziallehre, mit der ich groß geworden bin. Die Idee, dass jeder Anrecht auf Würde hat und die Armen, nun, den Armen sollte ein besonderer Vorzug gegeben werden. Nun, man hat auch die Verpflichtung, die Hand auszustrecken und inklusiv zu sein. Ich meine, sehen Sie sich nur diese Enzyklika an zum Klimawandel. Da geht es doch nur darum, dass wir Verantwortung haben. Wir müssen doch diesen Planeten bewahren. Ich bin begeistert, ganz offen, als praktizierender Katholik, bin ich wirklich begeistert, dass die ganze Welt anfängt zu sehen, was die grundlegenden, essentiellen Elemente dessen sind, woraus Katholizismus besteht. Richtig. Nicht wahr? Wir können uns um Dogmen streiten, wir können uns um besiegte Lehren streiten, die erklärt wurden, doch das geht tiefer und steht höher. Das ist doch viel größer.
Nun, ist er für die katholische Soziallehre?
Hundertprozentig.
Ist er für Laudato Si?
Ja.
Sehr entschieden. Ich frage mich, ob das Thema Sonntag einschließt. Das ist ja auch in diesem Dokument.
Mit Sicherheit.
Er spricht hier über den Katholizismus und worum es dabei geht. Was für ein wunderbares Beispiel der Katholizismus für die Welt ist und Papst Franziskus, der beliebteste Mann auf der ganzen Welt.
Er ist die Verkörperung der katholischen Soziallehre.
Auf die neueste Enzyklia hat er hier keinen Bezug genommen, weil die damals noch nicht geschrieben war. Aber das ist seine Weltansicht. Und sie kam nie so zum Vorschein bis jetzt. Wir haben gesehen, was die liberale katholische Ansicht ist. Jetzt wollen wir uns die konservative katholische Seite betrachten. Man muss beide betrachten. Es gibt einen Grund, warum sie beide existieren.
Ja.
Es muss einen geben, denn der Teufel ist nicht uneins. Oder doch?
Bestimmt nicht.
Also sehen wir uns das an.
Es ist noch nicht vorbei für Trump. Ich weiß, dass Leute da draußen entmutigt sind. Sie sahen Nachrichten auf CNN und Leute vor dem Weißen Haus. Na und? Überlegen wir, wie es damals mit Al Gore war. Er gab bis Dezember nicht nach. Das wird sich noch hinziehen. Wir haben die Diebstahlproteste im ganzen Land gesehen. Wir hatten die Jericho-Märsche in allen Hauptstädten der Bundesstaaten. Die ersten gestern, die Großen haben heute Mittag angefangen. Was ist ein Jericho-Marsch? Erinnern wir uns, im Alten Testament führte Josua das Volk 7 Tage um Jericho herum. Am 7. Tag umrundeten sie Jericho 7-mal. Sie bliesen in ihre Hörner und sie schrien zu Gott. Und die Mauern stürzten ein. Nicht nur durch menschliche Kraft, sondern durch das Wort Gottes. Und schaut, was sie dort haben. Die Bundeslade.
But by the word of God. And look what they're holding there, the Ark of the Covenant. We Catholics believe.
Wir als Katholiken glauben, dass die Bundeslade des neuen Bundes im Neuen Testament die gesegnete Jungfrau Maria ist, die heilige Gottesgebärerin. Denn im Alten Testament enthielt die Bundeslade das Wort Gottes in Stein, die 10 Gebote. Unsere liebe Frau enthielt das Wort Gottes, das Fleisch wurde, der das Gesetz vollkommen hielt, der Sohn Gottes, der Menschensohn selbst. Also werden wir genau das tun, in jeder Hauptstadt. Vor allem der Staaten mit wackeligen Mehrheit werden mittags die Regierungsgebäude jeden Tag umrundet. Heute, sonntags, gehen wir natürlich zur Kirche. Die Messe ist wichtiger. Montags, Dienstags, Mittwochs werden wir auftauchen, die Gebäude 7-mal umrunden und beten. Ich habe euch aufgerufen, dazu Marienstatuen, Ikonen, Kruzifixe, Kreuze oder T-Shirts mitzunehmen, was immer ihr habt, um Raum für Gott einzunehmen, zu beten und Fürbitte zu leisten. Es ist noch nicht vorbei. CNN ist einfach nur ein Häuflein Leute, die Kameras haben. Ich sage euch, was wir machen. Wir werden jeden Tag einen Rosenkranz beten, wie wir es täglich tun. Aber wir beten vielleicht 10 oder 15 Gesetze. Ich möchte auch, dass jeder, der nahe einer Hauptstadt eines Staates wohnt, zu den Jericho-Märschen geht. Man trifft sich täglich um 11.45 Uhr Ortszeit. Es fängt um 12 an. Und dabei geht man 7-mal betend um das Regierungsgebäude. Dort sind auch andere Denominationen und Sekten, und ich habe mit Leuten dort gesprochen, die dort mitmachen. Übrigens wird man dort nicht um Geld gebeten. Es gibt auch kein Jerichomarsch.com. Es sind einfach Leute, die zusammenkommen, um zu beten. Also ich möchte hier keine Katholiken rausschicken, damit dann Fundamentalisten oder Charismatiker sie wegen des Rosenkranzes und dergleichen anschreien. Nein. Das ist wie bei den Märschen für Ungeborene. Man fährt zum Kapitol und marschiert mit seiner Gruppe. Die Katholiken erkennst du übrigens am Rosenkranz. Du suchst die Katholiken und ihr schließt euch zusammen. 50, 60 Meter vor euch ist vielleicht eine Gruppe von, Evangelikalen oder Charismatikern. Ich habe gehört, dass da sogar ein paar Juden dabei sind. Ihr müsst nicht bei dem mitmachen, was sie tun. Ihr sucht eine Gruppe eurer Leute und macht das Eurige, nämlich den Rosenkranz beten, die katholischen Lieder singen, etc. So soll der Jericho-Marsch ablaufen. Ich möchte, dass ihr das über Facebook verbreitet. Ich sage euch, was wir schon vorher wussten, dass nämlich die Demokraten niemals nachgeben würden, dass sie versuchen würden, zu betrügen. Es gibt sogar den Videoclip von Biden, in dem er sagt, dass sie den größten Betrug, den größten jemals organisierten Betrug haben. Wir wussten, dass sie betrügen würden, dass sie uns alle bei Covid mit den Zahlen anlogen. Sie machten so einen Wirbel und versuchten, die Wirtschaft zu zerstören. Wir wussten, dass sie nicht nachgeben würden. Wir wussten, dass sie betrügen würden. Und wir wussten, dass wir die Wahlergebnisse nicht am 3. November haben würden. Wir alle wussten das doch. Und jetzt rasten die Leute aus. Wir wussten das doch und haben darüber gesprochen.
Nun, die Katholiken, zumindest die Konservativen, scheinen genauso überzeugt wie die Propheten, oder? Und sie geben nicht auf. Sie gehen zu Jericho-Märschen und sie gehen marschieren und warten, dass das System der Sumpf endlich zusammenbricht und diese Macht der Königsherrschaft endlich Wirklichkeit wird. Ob sie jetzt ihren Willen bekommen oder nicht, ist letztendlich irrelevant. Die Prophetie wird sich erfüllen. Die Könige der Welt werden ihre Macht dem Tier geben und die ganze Welt wird folgen. Diese Leute weigern sich zu akzeptieren, was passiert ist. Und sie hoffen auf diesen finalen Umsturz. Einige von ihnen sind etwas grüblerischer. Erzbischof Viganus sagte, wie du weißt, ist er auch ein Trump-Anhänger. Er sagte, das könnte Teil der Züchtigung sein, die kommen wird. Diesen Aspekt müssen wir auch beachten. Bedenken wir, dass es eine Vorbereitung auf einen Notstand geben muss, auf das, was über die Welt kommen wird. Es kann nicht alles Frieden und Sicherheit sein, wenn die Bibel sagt, dass es Katastrophen geben wird, nicht wahr? Schauen wir uns eine weitere Sache an. Aber nur so nebenbei, im Prinzip ist das doch Götzenanbetung.
Er sagte ja auch, bringt eure Statuen.
Ja, bringt die Ikonen und betet den Rosenkranz. Die Bibel ist sehr deutlich, dass wir keine sich wiederholenden Gebete sprechen sollten. Der Rosenkranz besteht aber aus jeweils 10 Gegrüßt seist du, Maria, und einem Vaterunser. Wieder 10 Ave Maria und einem Vaterunser und so weiter.
Ich fand es interessant, dass er sagte, dass auch andere Denominationen bei diesem Jericho-Märschen dabei sein werden.
Mit ihren eigenen Absichten.
Und alle marschieren 7-mal um das Regierungsgebäude herum.
Ist Religion ein besonderes Merkmal bei dieser Wahl?
Auf alle Fälle.
Sowas gab es noch nie.
Allerdings.
Unglaublich.
Sondermeldung vom Erzbischof Carlo Maria Vigano, der der italienischen Zeitung Il Giornale jüngst ein Interview gab. Dabei stellte er die Frage, was geschehen würde, wenn Biden gewählt werden würde und Trump die Wahl verlieren würde. Doch er sagt interessanterweise Folgendes: Wenn Trump die Wahl verlieren würde, welche Szenarien würden auf Katholiken weltweit zukommen, falls Trump verlieren sollte? Diese Frage stellte und beantwortete er so: Wenn Trump die Präsidentschaftswahlen verliert, wird die letzte Bastion, die zurückhält, fallen. Damit nimmt er Bezug auf 2. Thessalonicher 2, 6 bis 7. Das solltet ihr nachlesen. Es bezieht sich auf die Endzeit. Er sagt: Der zurückhält, wird fallen, der das Geheimnis der Bosheit daran hindert, sich zu offenbaren. Die Diktatur der neuen Weltordnung, die Bergoglio schon für sich und ihre Sache gewonnen hat, wird im neuen amerikanischen Präsidenten einen Verbündeten haben. Joe Biden hat keine eigene Identität. Er ist nur Ausdruck einer Macht, die nicht wagt, sich so zu offenbaren, wie sie wirklich ist. Und das versteckt sich hinter einer Person, die völlig unfähig ist, das Amt eines Präsidenten der Vereinigten Staaten auszufüllen. Auch wegen seiner geschwächten geistigen Fähigkeiten, aber genau wegen seiner Schwäche gegenüber anhängigen Beschwerden, weil er dazu neigt, durch Interessenskonflikte erpressbar zu sein, offenbart sich Biden als Marionette, die durch die Elite gesteuert wird. Ein Spielball in der Hand von machthungrigen Leuten, die alles dafür tun, ihre Macht zu erweitern. Erzbischof Vigano fährt fort und spricht wieder darüber, was passieren würde, wenn Trump die Wahl verlieren und Biden gewinnen würde. Er sagt, wir würden uns einer orwellschen Diktatur gegenüberstehen, die von Biden dem Schattenstaat und der Schattenkirche gewünscht sind. Bei ihnen würde mit der Beihilfe der Mainstream-Medien jene Rechte, die heute als grundlegend und unveräußerlich angesehen werden, mit Füßen getreten werden. Ich möchte betonen, sagt er weiter, dass die universelle Religion, die von den Vereinten Nationen und dem Freimaurern ersehnt wird, Kollaborateure auf höchster Ebene der katholischen Kirche hat, die die Macht an sich gerissen haben und das Magisterium missbrauchen. Sie leisten dem mystischen Leib Christi Widerstand, der die einzige Arche für die Menschheit ist, mit dem mystischen Leib des Antichristen. Laut den Prophezeiungen des verehrenswürdigen Erzbischof Fulton Sheen sind Ökumene, Malthusianismus, Umweltschutz, Pansexualismus und Migrationen die neue Dogmas dieser universellen Religion. Deren Diener bereitet die Ankunft des Antichristen vor, die noch vor der letzten Verfolgung und dem endgültigen Sieg unseres Herrn stattfinden wird. Doch so wie die herrliche Auferstehung unseres Erlösers sein Leiden und Tod vorausging, steuert auch die Kirche auf ihr eigenes Golgatha zu. Und so wie der Hohe Rat dachte, dass sie den Messias durch die Kreuzigung auslöschen konnten, so glaubte auch diese niederträchtige Sekte, dass die Verdunkelung der Kirche ein Vorspiel für deren Ende ist. Ein kleiner Überrest bleibt, sagt der Erzbischof, der aus inbrünstigen Katholiken besteht, so wie nur die Gottesmutter, der heilige Johannes und Maria Magdalena am Fuß des Kreuzes blieben.
Nun, das war die Ansicht des Erzbischofs. Diese Ansicht beinhaltet viele, viele interessante Aspekte. Und sie lehnt sich auch sehr an die Fatima-Visionen an. So wie die Züchtung, die über die Kirche kommen würde, wenn sie eine abgefallene Institution werden würde, die von Freimaurern und dem Schattenstaat geleitet wird und nicht von der Bundeslade, die, wie wir gehört haben, ja, Maria ist, nicht wahr? Er erwähnte den 2. Thessalonicher Brief. Dann sollten wir uns doch den 2. Thessalonicher vornehmen und uns ansehen, worauf er Bezug nahm. Denn tatsächlich ist das eine Prophezeiung, die den Antichristen betrifft. Wir haben das schon verschiedene Male betrachtet und die Reformatoren waren sich alle einig, dass das über das Papsttum sprach. Wir fangen im 2. Thessaloniker Kapitel 2 bei Vers 1 an zu lesen. Er bezog sich auf Vers 6, aber alles der Reihe nach. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Nun, die Reformatoren erhoben den Anspruch, dass sich das auf das römisch-katholische System bezog. Also Paulus sagte, die Wiederkunft des Herrn steht noch nicht bevor, zuerst muss der Abfall kommen. Und dann fährt er fort, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Nochmal, die Reformatoren waren alle einig, dass sich das auf das Papsttum bezog. Und dieses Buch, über das wir erst kürzlich sprachen, Romanismus und die Reformation, zeigt ganz klar, was sie glaubten. Er sagte, dass dieser Tempel, worüber sie gesprochen haben, kein Tempel aus Stein ist, sondern Paulus bezog sich mit dem Tempel auf die Kirche, als Tempel des lebendigen Gottes. Hier haben wir also den Mann der Sünde, der in der Kirche sitzt und vorgibt, dass er Gott ist, indem er das Vorrecht Gottes für sich beansprucht.
Ja, und das haben wir vielfach gezeigt.
Nicht nur einmal.
Und wem es wirklich gebührt.
Er hat ja nicht nur den Anspruch erhoben, sondern diesen Anspruch auch umgesetzt, indem er ein Gesetz verabschiedete, das gegen Gottes Gesetz ist. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Erinnern wir uns daran, dass Paulus hier unter der Autorität des römischen Imperiums spricht. Und es war gegen das Gesetz, gegen den römischen Herrscher zu sprechen. Also erinnert er sie an etwas, was er im Privat sagte, aber er wird es nicht niederschreiben. Dann kommt er zu diesem Vers, auf den der Erzbischof Bezug nimmt, oder der Kardinal. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Was war das denn, was er ihnen gesagt hatte, das zurückhielt? Wenn man zu den alten Kirchenvätern zurückgeht, die hatten diesbezüglich alle eine eindeutige Meinung. Ich hatte darüber schon einmal einen ganzen Vortrag mit all den Zitaten. Sie glaubten, was diese römische Macht, diese päpstliche Macht noch zurückhielt, an die Macht zu kommen, das heidnische Rom war. Sobald einmal dieses heidnische Rom gefallen war, wäre der Weg offen für den Aufstieg des päpstlichen Roms. Das glaubten die Reformatoren und das glaubten die Kirchenväter. Die anderen wendeten das aber auf einen zukünftigen Antichristen an. Und das ist nicht biblisch.
Genau.
Man muss zurück zur Quelle gehen. Jetzt sagt er ziemlich deutlich, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Und das war in den Tagen von Paulus. Es fing schon an, dieser Versuch, Heidentum und Christentum zu verschmelzen. Und Simon Magus spielte dabei eine große Rolle.
Das ist die Seite des Gnostizismus.
Ja. Er ist schon am Wirken, war, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Das heidnische Rom stand dieser Verschmelzung im Weg, also musste es weichen und Platz machen für das päpstliche Rom. Nun, das sagte die Bibel. Diese Leute bringen den Sachverhalt durcheinander. Aber das ist ein zweifacher Plan. Viganus sagte, wenn Biden gewinnt, dann werden der Schattenstaat und die Schattenkirche am Ende herrschen. Und dass nur ein Überrest, den er katholisch nennt, übrig bleiben wird. Doch die Bibel sagt, dass die Übrigen diejenigen sind, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis haben.
Ja.
Sie können zweifellos nicht die Übrigen sein, denn sie halten die Gebote Gottes nicht. Sie halten nämlich die Gebote der Kirche. Beim Fatima Center fand ich diese interessante Diskussion, denn sie nimmt auf diese Züchtigung Bezug, von der Viganus sprach. Hier sagen sie, dass Rom vom Weg abgekommen ist, Papst Franziskus. Sie beziehen sich auf seine Aussage, Dinge zu akzeptieren, wie
gleichgeschlechtliche Ehe.
Ja, gleichgeschlechtliche Ehen. Aber präzisieren wir das mal. Er nahm nie eine lehrtechnische Stellung dazu ein.
Nein.
Er saß niemals auf dem Bischofssitz und sagte, das ist völlig in Ordnung. Dazu muss man römisch-katholische Lehre verstehen. Das tat er nie.
Wenn er es irgendwo anders sagt, dann ist das nur seine Meinung.
Das ist nur eine Meinung. Und er traf nie eine Entscheidung. Er fegt es beiseite und übergab das dem Staat und sagte, darum kümmert ihr euch. Er äußerte das nie ex cathedra. Also können Sie das nicht wirklich so sagen. Für mich ist es interessant, dass Sie darauf Bezug nehmen als Teil des göttlichen Gesetzes. Denn er schuf sie als Mann und Frau und man kann Gottes Gesetz nicht verändern. Ich finde das interessant. Wenn man Gottes Gesetz nicht verändern kann, haben Sie sich dann schon einmal die 10 Gebote angesehen? Wie die verändert wurden? So ist es. Also sehen wir uns diese kleine Diskussionsrunde an.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Hallo, ich bin David Rodriguez vom Fatima Center und heute würde ich Sie gerne zu einer kleinen zwanglosen Unterhaltung einladen, die Katholiken weltweit nach der Sonntagsmesse führen. Wie wir alle wissen, dass Papst Franziskus letzte Woche in den Medien eine Bombe hochgehen ließ, über die jeder spricht, so wie wir in unseren Kirchensprengeln darüber sprechen, habe ich ein paar Herren eingeladen, um eine offene, zwanglose Diskussion darüber zu führen. Mit treuen Katholiken, wie sie wahrscheinlich auf der ganzen Welt davon reden, teilweise mit Verwirrung und Besorgnis. Doch ich möchte Mr. Ken Shannon begrüßen, Mr. Tom Dowler und Mr. Bob Houston. Meine Herren, danke, dass Sie gekommen sind. Es scheint so, als ob viele Leute zumindest die New York Times und die Washington Post und alle anderen Nachrichtenkanäle weltweit, nicht nur in den Staaten, sondern überall auf der Welt, sagen, dass die Kirche die Grundhaltung, ihre 2000 Jahre alte Grundhaltung ändert mit Papst Franziskus und dieser informellen Dokumentation Francesco, die letzte Woche in Rom veröffentlicht wurde und im Garten des Vatikan gezeigt wurde. Er empfiehlt eine Art zivile Gemeinschaft oder eine Art legale Form für die, die in einem unnatürlichen Laster leben. Gemäß einem Lebensstil, der von Naturrecht und von Gottes einzigem Gesetz verdammt wird, aber das soll jetzt erlaubt sein. Und so wie ich vermute, will man diesen Beziehungen eine gewisse Legitimierung verleihen. Das ist schwierig, denn ich glaube, dass das überall bei Katholiken Besorgnis und Verwirrung hervorruft. Nun, es geht mir um 2 Dinge. Das eine ist sehr einfach, denn die katholische Lehre ist sonnenklar. Deshalb stelle ich einfach einige Schriften auf die Website des Fatima Centers. Wie ich schon sagte, das Naturgesetz ist das Naturgesetz. Gottes Gesetz ist ewig. Das kann man nicht verbiegen, es verändert sich nicht. Und so kann es niemand verändern. Wie ich schon sagte, kein Papst, kein Bischof, kein Priester, kein König, kein Präsident, kein Kongress, weder der Engel noch der Teufel noch irgendeine Autorität in der Welt kann das ändern.
Nun, wir zeigen nicht das ganze Video. Sie diskutieren darüber, ob der Papst die Macht hat, die Lehren der Kirche zu ändern, die doch schon seit 2000 Jahren für sie bestehen. Aber ich fand es interessant und beachtenswert, dass er sagte, kein Papst, keine Regierung, kein gesetzgebendes Organ, nicht einmal Engel könnten Gottes Gesetz ändern. Das ist unveränderlich. Weiß er nicht, dass sie Gottes Gesetz verändert haben? Dass sie das 2. Gebot entfernt haben? Dass sie das 4. Gebot verändert haben? Dass sie das 10. auf 2 aufgeteilt haben? Die Reihenfolge verändert? Das ist doch unglaublich, oder? Und doch haben sie selbst gesagt, man kann Gottes Gesetz nicht verändern. Dann haben sie sich selbst ins Knie geschossen. Aber was ich noch herausgreifen möchte, ist, dass auch Bezug genommen wurde auf einen anderen Visionär, der sagte, dass das Teil des Verfalls der Kirche sei. Nun, ich habe hier ein Buch, das The Thunder of Justice heißt und schon vor etlichen Jahren erschien. Ich habe sogar einen Vortrag darüber gehalten, Zeichen und Wunder. Dabei habe ich einige der Themen besprochen, die in diesem Buch zur Sprache kommen.
Dann werde ich einen Link darunter setzen.
Ja, bitte tu das. Das ist immer eine gute Idee. Dann wird es den Leuten klarer, was geschieht. Warum sollte ein Buch herauskommen, in dem alle diese katholischen Visionäre Marienerscheinungen hatten, wobei Fatima natürlich auch eine wesentliche Rolle spielt? Fatima ist fast ein Mutterinstitut und dann kamen all die anderen, La Siete und so weiter, Maggiore. Was war vorhergesagt worden? Eine Zeit großen Aufruhrs, eine Zeit großer Bedrängnis. Nun, der Teufel weiß, dass eine Zeit großer Bedrängnis kommt. Er muss das Denken der Menschen darauf vorbereiten und er muss den Verstand vom wahren Thema ablenken.
Ja.
Was nämlich in Wirklichkeit ein Angriff auf die Autorität Gottes ist. Ich dachte mir, ich blättere einmal durch einige Kapitel. Darauf hatte sich Bischof Vigano bezogen und die Gesprächsrunde der Männer im Fatima Center. Das ist das Kapitel 13, eine interessante Zahl. Rauch dringt in die Kirche, das meint die römisch-katholische Kirche. Wie wir gesehen haben, scheint es so zu sein, dass die Information über diesen Abfall sich im dritten, nicht offenbarten Geheimnis von Fatima enthalten ist. Dieses dritte Geheimnis wurde nie veröffentlicht. Sie sagten, es ging um das Attentat auf Johannes Paul II., aber darüber gibt es Zweifel. In La Salette, Frankreich, erschien die gesegnete Mutter am 19. September 1846, Melanie Calvat und Maxime Girard. Maria sagte Melanie im Jahre 1864, wird Luzifer zusammen mit einer großen Anzahl Dämonen aus der Hölle losgelassen. Sie werden nach und nach dem Glauben ein Ende machen, auch bei denen, die Gott geweiht sind. Das bezieht sich auf das Innenleben der römisch-katholischen Kirche. Wir wissen, dass Maria schläft, also war das nicht Maria, die da überall erscheint. Denn nach der Schrift hat sie nichts zu schaffen mit dem, was unter der Sonne geschieht, und sie wird bis zur Auferstehung schlafen. Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Antichristen werden. Das ist doch interessant. Genau darauf nahm Vigano Bezug. Findest du es nicht eigenartig, dass dieser Mann von den Bischöfen von Rom nicht öffentlich dafür zurechtgewiesen wird?
Er sagt, was er will gegen den Papst in Rom. Doch es geschieht nichts.
Denn jetzt ist die Zeit aller Zeiten und das Ende aller Enden. Die Kirche wird verdunkelt sein, die Welt wird in Schrecken sein. Es geht weiter. Denn siehe, das Zeitalter der Zeitalter, das Ende, das äußerste Ende steht bevor. Die Kirche vergeht in Dunkelheit. Die Welt wird in einem Zustand der Bestürzung, Ratlosigkeit und Verwirrung sein. Um das zu wissen, muss man kein Prophet sein. Dazu muss man nur die Bibel lesen. Aber man muss eine Erklärung abgeben. Denn was ist, wenn Menschen wirklich anfangen, in der Bibel zu glauben? Dann sehen sie, woran das Problem besteht. Also braucht man ein Ablenkungsmanöver. Okay. In und nach der Zeit dieser Erscheinungen wurde die Kirche vom falschen Weltanschauungen, den Freimaurern und angegliederten Geheimorganisationen und dem Staat belagert. Sagte das nicht auch Vigano?
Es hört sich genauso an.
Er liest das aus einer Vorlage. Hier ist etwas Interessantes. Papst Pius IX. Verhängte 1846 in seinem Verzeichnis der Irrtümer eine feierliche Verdammung über die irrigen Vorschläge moderner Philosophien, der Geheimschaften und des Kommunismus. Jeder hat das Lager Bidens als sehr kommunistisch angehaucht bezeichnet. Vor allem die extreme Linke. Das sind sehr wichtige Themen. Die Kirche war sich der verführerischen Kraft des Kommunismus bewusst und veröffentlichte andere Enzyklien, welche ihn verdammen. Papst Leo XIII. Deckte 1884 in seiner Enzyklia Humanum Genius die Vorschläge der Freimaurer auf und verdammte sie, sowie der der angegliederten Geheimorganisationen und die freimaurerische Philosophie, die er als Naturalismus identifizierte. Ich finde es faszinierend, dass viele dieser Bischöfe tatsächlich Teil der Freimaurer waren, während all diese Dinge sich ereigneten. Und dann gab es die Vision von Vater Gobi. Und er berichtete am 26. August 1983, Irrtum wird unter den zweifelhaften Formeln einer neuen kulturellen Interpretation der Wahrheit gelehrt und gefördert. Dessen klagt Vigano auch Papst Franziskus an. Es gibt also diese interessante Spaltung. Sie bereiteten eine andere Kirche vor, eine, die vom Papst getrennt ist, und das wird einen weiteren Skandal verursachen, einen der leidvollen Trennung. Er spricht über Freimaurerei innerhalb der Kirche. Denn es heißt, die gesegnete Mutter warnte Vater Gobi am 15. November 1990. Wie groß ist eure Verantwortung, o ihr Pastoren der Heiligen Kirche Gottes? Ihr bewegt euch weiterhin auf dem Pfad der Trennung vom Papst und der Ablehnung seines Magisteriums. Vigano gebrauchte die gleichen Worte.
Richtig.
Auf geheime Weise gibt es sogar eine Vorbereitung für ein reales Schisma, das bald offenkundig und erklärt werden könnte.
Ja.
Sind wir da?
Hundertprozentig.
Definitiv. Und dann wird nur ein kleiner, treuer Überrest bleiben. Sagt er das?
Genau die gleichen Worte.
Über den ich im Garten meines unbefleckten Herzens wachen will. Die große Prüfung für die ganze Menschheit ist gekommen. Die Züchtigung, über die ich schon im Fatima geweissagt habe, da haben wir die Verbindung, und die im noch nicht offenbarten Geheimnis enthalten ist.
Das ist nicht offenbar.
Deshalb haben wir hier auch Fatima, wird bald stattfinden. Also, wann wird das passieren? Wenn dieses große Schisma öffentlich wird? Wurde es schon öffentlich gemacht?
Ja.
Bist du dir sicher?
Ja, absolut. Genau das sagen sie.
Ist das Verschwörung oder sind das Nachrichten?
Das waren Nachrichten. Nun, du liest das vor und zeigst dazu die Nachrichten.
Das ist schon erstaunlich, oder? Der große Moment göttlicher Gerechtigkeit und Erbarmens ist über die Welt gekommen. Ich glaube, dass das die interessanteste Wahl war, die wir je gesehen haben. Falls Biden der nächste Präsident wird, würde es perfekt zum Drehbuch passen. Dass das Schisma kommen muss und der Antichrist offenbart werden muss. Er muss herrschen und es muss Tumult auf der Erde geben, wie man es sich nicht vorstellen kann. Und die christliche Welt wird nach Jerusalem blicken und auf den Christen warten, der in einem buchstäblichen, aus Stein errichteten Tempel erscheint.
Ja.
Während die Bibel und die Reformatoren ganz eindeutig sind, dass der Tumult in der Kirche stattfindet.
Eben nicht im Tempel aus Stein.
Und das Chaos, das wir sehen, kann erklären, warum wir die Züchtigung haben, warum es so viele Katastrophen gibt, warum die Welt am Auseinanderbrechen ist.
Und so können sie ihre Synthese bekommen.
Ganz genau. Schließlich gibt ihnen der große Tumult ein Druckmittel in die Hand. Und sie werden sagen, das kommt daher, weil ihr euch vom wahren Glauben abgekehrt habt. Lasst uns umkehren. Lasst uns tun, was wir tun müssen. Und wer wird der Feind sein?
Das Volk Gottes, das die Gebote hält.
Das werden die sein, die nicht mitmachen.
Ja, falls Biden gewinnt, wird es interessant. Er wird alle möglichen verschiedenen Elemente für diese Synthese bringen, so etwas wie den Klimawandel.
Ganz genau.
Das hat er fortwährend gesagt.
Den Sonntag.
Sonntagsgesetze sind darin enthalten. Also man hat den religiösen Sonntag und den säkulären.
Und das Spannende dabei ist, wenn sie diese Sonntagsgesetze hereinbringen, wird es auf der Erde nicht besser werden.
Sondern schlimmer.
Ja, denn dann werden die Plagen fallen.
Sie werden sagen, es wird Friede sein.
Und da wird kein Friede sein.
Nein, kein Friede.
Und die Plagen werden plötzlich fallen, wenn sie doch das angebliche Richtige tun. Worum besteht nun das Problem?
Na, da sind die Leute, die nicht mitmachen.
Ja. Und sie haben einen Grund für dieses Desaster, denn Fatima hat es offensichtlich verkündigt. Aber sie hätten es auch einfach in der Bibel lesen können, nicht wahr? Schauen wir uns also an, was geschehen wird, diesmal nach der Bibel. Offenbarung 19, Vers 19. Und ich sah das Tier, das ist der Katholizismus, und die König der Erde, das sind die Herrscher in der Welt, und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Kannst du gegen Gott physisch Krieg führen?
Nein.
Also haben sie sich versammelt, um einen geistlichen Krieg gegen Gott zu führen.
Ja.
Sie werden Gottes Gebote angreifen und sie werden Gottes Volk angreifen.
Ja.
Und sie werden ihr Militär gebrauchen, um das zu tun, um ihre Dogmen aufzuzwingen. Aber jetzt kommen die guten Nachrichten. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet. Der Katholizismus zusammen mit dem abgefallenen Protestantismus, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten, die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigen sich von ihrem Fleisch. Das ist der wahre Ausgang dieses Konflikts. Sie haben diese Vision der Übrigen, die letztendlich auftauchen und volle Kontrolle über die ganze Welt haben.
Ja.
Das wird nicht geschehen. Das ganze System wird zerstört werden.
Genau wie der Stein, der sich in Daniel löst und das ganze System zerstören wird. Genauso wird es sein.
Also, mein Bruder, für jene, die einen Sieg Bidens als Gnadenfrist ansehen, ich glaube, dass wir eine Neuigkeit für sie haben. Das bereitet den Weg für das, was über die Welt kommen wird. Man hat die Rufe der konservativen Katholiken und das Rufen der Evangelikalen und man hat den sogenannten Schattenstaat und die Freimaurerei und die neue Weltordnung, die ihr Ding machen. Und Gesetze erlassen. Sie haben eine Erklärung für die Katastrophen, die über die Erde kommen. Ihre Augen blicken gebannt nach Jerusalem. Und inzwischen nimmt niemand wahr, dass sie ein System errichtet haben, das das Wort Gottes zerstört und auch das Gesetz Gottes.
Ja.
Gebe Gott uns Weisheit, wenn wir uns den nächsten 4 Jahren nähern.
Amen.
Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, was für ein spannender Abschnitt der Geschichte spielt sich gerade vor unseren Augen ab, in denen alle Elemente, die uns im Buch Offenbarung gegeben wurden, in den Medien vor den Augen der Menschheit dargestellt werden, sodass jeder sie sehen kann. Und doch, Herr, gibt es sehr wenige, die tatsächlich sehen, wohin das führt. Hilf uns, das Wort Gottes zu einem Führer zu machen und nicht das, was dieser Prophet sagt oder jener Prophet sagt, sondern das, was Gottes Wort sagt. Lass dies unser Führer sein. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.